Ich bin Enno Dressler. Ich bin ein 53-jähriger Kunsthistoriker und Buchautor. Und ich habe selbst 3 Bücher publiziert, einen historischen Roman über die römisch-germanischen Kriege von 12 vor bis 16 nach Christus, ein Buch über die Arbeitslosigkeit und ein Büchlein über die Kölner Verkehrsbetriebe AG.
Das ist ja ein sehr breites Spektrum von Publikationsgegenständen. Wie kommt das denn zustande, dass man zugleich über die Kölner Verkehrsbetriebe und dann über die Varusschlacht Bücher schreibt?
Der Gedanke, über die sogenannte Varusniederlage zu schreiben, kam mir bereits 2000. Ich wollte dann bis 2009 fertig werden. Das hat dann doch nicht geklappt. Und 2007 wurde ich Fahrausweisprüfer der Kölner Verkehrsbetriebe AG, habe dort Unsägliches erlebt und darüber ein Büchlein geschrieben. Und dieses Büchlein wurde veröffentlicht, nachdem dann auch mein Roman veröffentlicht worden war. Und da ich von den Kölner Verkehrsbetrieben in keiner Verwendung übernommen worden war, bin ich arbeitslos geworden und habe dort ebenfalls Unsägliches erlebt und dort dann gleich wieder ein Buch geschrieben.
Ja, manche werden sich vielleicht fragen, wie ein Kunsthistoriker, ich sag mal, zum Fahrausweisprüfer der Kölner Verkehrsbetriebe wird.
Ich war langzeitarbeitslos, bezog Arbeitslosengeld 2 und wollte der Allgemeinheit nicht länger auf der Tasche liegen und habe mich daher aktiv um eine solche Verwendung bemüht. Ich wusste gar nicht, dass das eine sogenannte Entgeltvariante war, das heißt eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme, sondern ging davon aus, dass es sich einfach um normale Stellen handelte und habe mich dann aktiv darauf beworben und habe erst im Nachhinein erfahren, dass das also öffentlich gefördert war.
Sie sagten, Sie haben da Unsägliches erlebt bei den Kölner Verkehrsbetrieben, das haben Sie auch in dem angesprochenen Buch niedergelegt, dessen Titel hier ja auch ruhig genannt werden kann. Vielleicht können Sie mal das eine oder andere, natürlich jetzt nicht die ganzen 480 oder 320 Seiten des Buches,
180.
Wort für oder 180 Seiten des Buches, Wort für Wort, aber doch so das eine oder andere Erlebnis im Untergrund des Kölner Verkehrssystems schildern, das Sie da so erlebt haben.
Ja, das Büchlein heißt Die Freiheit des Fahrausweisprüfers, 2 Jahre im Kölner Kontrolldienst. Und ich beschreibe dort, was ich in diesem sogenannten Projekt Neue Arbeit Köln, das man auch als Projekt Prekäre Arbeit Köln bezeichnen könnte, erlebt habe. Einerseits im Kollegenkreis und andererseits auf der Strecke im Kontakt mit den Fahrgästen. Wir waren 45 sogenannte arge Leute. Und 30 von ihnen waren als Fahrausweisprüfer eingesetzt, 15 als Serviceleute. Und es war von Anfang an die Vereinbarung, dass von diesen 45 Leuten 11 in Festanstellung nach 2 Jahren übernommen würden. Und uns 30 Fahrausweisprüfern wurde die Vorgabe gegeben, wir hätten 10 Fälle pro Prüfer und Schicht zu notieren. Und es wurde auch nicht darauf geachtet, wie die zustande kamen. Man hatte uns zu eigenen Gruppen zusammengefasst, das heißt nicht auf den Kollegenkreis verteilt, sondern man hatte eigene arge Gruppen gebildet und dann innerhalb dieser Gruppen willkürlich ehemalige Langzeitarbeitslose zu Vorgesetzten der anderen gemacht und hat uns so auf die Strecke geschickt und dann natürlich jeder im Nachhinein übernommen werden wollte und auch noch eine gewisse Gruppendynamik ins Spiel kam, wurden also Fälle gemacht, die man sich so nicht vorstellen kann als normaler Mensch. Da wurden Leute notiert, die einen zu teuren Fahrschein gekauft hatten. Da wurden Leute notiert, die in ihrer Kundenkarte ein Kreuz unter Monatsticket hatten und in diese Kundenkarte aber ein Wochenticket gesteckt hatten. Die wurden notiert. Es wurden also die tollsten Fälle fabriziert, die auch zum Teil überhaupt keinen Bestand haben konnten. Aber es wurde eben an Fällen gemacht, was an Fällen zu machen war, immer in der vagen Hoffnung, am Ende übernommen zu werden. Es war also ein widerwärtiges Rattenrennen.
Das heißt also, man hat die Fahrausweisprüfer selber in prekärer Position auf die Menschheit, die fahrende, die KVB nutzende Menschheit gehetzt, um da möglichst viele, wie soll ich sagen, Opfer abzugreifen.
Ja, es war gewissermaßen, es waren zwei konkurrierende Systeme. Da gab es einmal die festangestellten Fahrausweisprüfer, die sogenannten Altprüfer, wie ich sie in meinem Büchlein nenne, und dann auf der anderen Seite die Arge-Gruppen. Und da wurden die einen gegen die anderen ausgespielt. Da sagte zum Beispiel einmal der Leiter des Fahrausweisprüfdienstes zu einer Gruppe Altprüfer, mit der er nicht zufrieden war, die sowieso, das war eine Fahrausweisprüferin in den sogenannten Arge-Gruppen, die ersetzt eine ganze Gruppe.
Die hatte also mehr...
Die hatte also täglich so 20 bis 30 Fälle.
Mehr Abschussstriche sozusagen auf
der Liste. Ganz genau. Mhm.
Was sagen denn die Kölner Verkehrsbetriebe dazu, wenn man ihnen solche Praktiken möglicherweise kritisch vorhält?
In meinem Büchlein ist das noch gar nicht einmal ein zentraler Punkt. Ich schildere das einfach nur, in welche Gesprächssituationen wir kamen, wenn wir die Quote nicht erfüllt hatten. Und die Presse, die dann über mein Büchlein berichtete, das waren die Kölnische Rundschau, der Kölner Stadtanzeiger und die Rheinische Post, kaprizierten sich eben besonders auf diese sogenannte Fangquote.
Ja.
Und das konnte die KVB offenbar nicht auf sich sitzen lassen und hat dann eine Gegendarstellung gemacht und behauptet, es sei wohl eine Absprache gemacht worden mit der Arge und man habe sich überlegt, unter welchen Voraussetzungen sich ein solches gemeinsames Projekt rechnen könnte, und in dem Zusammenhang seien Kennzahlen bestimmt worden, aber die seien natürlich niemals eingefordert worden. Das müsse der Autor in den falschen Hals bekommen haben.
Ja.
Und dann hat mir ein früherer Kollege ein Dokument zugemeldet, die Fahrausweisprüferinfo Nummer 0709, und dort steht wörtlich, ich zitiere: Weiterhin ist festzuhalten, die mindestens zu erbringende E-Bezahl die mindestens zu erbringende Anzahl von 10 E-Bemeldungen, Klammer auf, 10 E-Befälle pro Prüfer pro Tag im Durchschnitt, Klammer zu, Komma, hat natürlich weiterhin Bestand. Zitat Ende.
Und E-Befälle sind solche Fangfälle.
Fälle von erhöhten Beförderungsentgelten. Ah. Das heißt, die Kölner Verkehrsbetriebe hatten in ihrer FP-Info 0709 schriftlich den Schießbefehl gegeben. Sie wollten mindestens 10 Fälle pro Prüfer und Schicht und Kollegen haben. Und haben sich dann aber mit einer Presseerklärung in die Öffentlichkeit begeben, wo sie das vehement bestritten, dass es eine solche Fangquote gebe, und quasi dem Autor bescheinigt haben, dass er etwas nicht ganz richtig verstanden habe. Das kann ich nur feststellen. Ich habe viele Dinge dort sehr gut verstanden. Ich habe darüber ein Büchlein gemacht. Die KVB hat sich dieses Büchlein besorgt und hat geprüft, ob man mir nicht juristisch einen Strick daraus drehen könnte, aber das ist offenbar zu keinem aussichtsreichen Ergebnis dann gelangt.
Sie sprachen von juristischer Prüfung. Es gibt ja hier in Köln einen Rechtsanwalt, der sich ausschließlich für die Kölner Verkehrsbetriebe mit dem Eintreiben von EB, also erhöhtem Beförderungsgebühren, befasst. Soweit Sie darüber Bescheid wissen, wie schätzen Sie denn die Rolle dieses Rechtswahrers ein?
Das kann ich gar nicht beurteilen.
Hm. Überprüft er wenigstens, ob die Meldungen rechtlich haltbar sind? Oder?
Wie gesagt, es wurden die tollsten Fälle konstruiert und viele Kollegen haben sich noch nicht einmal ein ordentliches Dokument vorlegen lassen. Da hat irgendjemand behauptet, er sei wer weiß wer, und das wurde dann akzeptiert. Da sind vielleicht dann irgendwelche Adressen, Mahnbescheide gesandt worden, die gar nicht existent waren, oder wo der Betroffene gar nicht der Delinquent gewesen war. Es wurden die tollsten Meldungen fabriziert, aber was dann im Nachhinein aus diesen Meldungen wurde, das haben wir nie mitbekommen, das ist uns nie gesagt worden. Das hat man allenfalls so hinten herum, so im persönlichen Gespräch einmal erfahren, dass da von manchen Kollegen 75% in den Papierkorb geklopft worden sind.
Ja, was war denn, um das mal so ein bisschen zuzuspitzen, das schlimmste Erlebnis aus dieser Zeit als Fahrausweisprüfer?
Das schlimmste Erlebnis war wohl wie ein von einer Kundin, die nicht rechtzeitig ihren Fahrschein gezogen hatte, herbeigerufener Sohn, den Bus stürmte und auf Freigabe seiner Mutter bestand. Die Kolleginnen wollten die Mutter nicht ziehen lassen. Daraufhin stieg dieser Fahrgast auf eine Sitzbank, hielt sich oben an der Stange fest, nahm Schwung und trat mit voller Wucht den Kopf meiner kleinen, zierlichen Kollegin gegen den Fahrscheinautomaten. Ich habe zwar mitbekommen, dass er auf die Bank stieg und dass er sich oben festhielt, aber ich habe nicht realisiert, was er vorhatte. Sonst wäre ich noch dazwischen gegangen. Und die Kollegin ist dann in die Knie gegangen, die Brille war zerbrochen. Es musste untersucht werden, ob sie eventuell einen Schädelbasisbruch oder etwas dergleichen hatte. Das war schon eine sehr schlimme Situation. Wir haben immer wieder Gewalt oder Pöbeleien auf der Strecke erlebt. Wir wurden beschimpft. Kölner Verbrecherbande war noch das harmloseste. Wir wurden als Hurensöhne bezeichnet und so weiter und so fort. Es war also ein sehr harter Job. Und wenn man dann das Unternehmen nicht hinter sich weiß, wenn man keine Rückendeckung durch das Unternehmen hat, sondern jederzeit befürchten muss, dass das Unternehmen sich mit den Fahrgästen solidarisiert und gemeinsam auf die Fahrausweisprüfer dann eingekoppelt wird, ist das eine sehr unangenehme Situation.
Das heißt also, der Fürsorgepflicht für seine Angestellten ist das Unternehmen, wie es sich ja nennt, nicht nachgekommen, nicht unbedingt.
Die Kölner Verkehrsbetriebe haben meiner Kollegin, deren Kopf gegen den sogenannten Verkaufsautomaten VKA getreten worden war, den Rechtsbeistand verweigert mit der Begründung, derjenige, der ihren Kopf gegen den Fahrscheinautomaten getreten habe, sei ja gar nicht ihr Ehefall gewesen, sondern das sei ja nur der Sohn ihres Ehefalles gewesen. Aha. Und deswegen könne der Rechtsanwalt für sie nicht tätig werden.
Mhm. Ja, der wird natürlich für die Versendung von Mahnungen etc. sehr wohl tätig. Wie würden Sie sich denn vorstellen, wie eine öffentliche oder ein theoretisch öffentliches Verkehrsunternehmen A mit seinen Kunden umgeht und B aufgestellt ist? Also es ist ja früher auch diskutiert worden, zum Beispiel im Rahmen der Aktion Roter Punkt in den 70er Jahren, über kostenlose Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel aufgrund der Tatsache, dass diese steuerfinanziert würden. Was würden Sie denn sagen, wie sollte man das vielleicht neu organisieren?
Da gibt es bestimmt verschiedene Modelle, die diskutabel sind. Ich war zum Beispiel sehr positiv berührt von meinem Erlebnis in Paris. Dort habe ich einmal bezahlt, als ich die U-Bahn, die Metro betrat und konnte mich dort so frei bewegen, wie ich wollte und habe dann irgendwann diesen Untergrund verlassen. Und da gibt es eine Absperrung, man zahlt, man kauft sich seinen Fahrausweis, man steckt den in den Automaten, bekommt Zugang zur U-Bahn und wird ansonsten nicht mehr behelligt. Das fand ich zum Beispiel sehr positiv, zumal ich dort für die Beförderung, für die freie Beförderung in ganz Paris, ich glaube, die Hälfte von dem bezahlt habe, was ich hier für eine Kurzstrecke bezahlen müsste. Köln hat das teuerste Tarifsystem von ganz Deutschland und sowas kommt natürlich auch nicht von ungefähr.
Gehen wir mal zu der anderen Institution über, mit der Sie einschlägige Erfahrungen gemacht haben. Das wäre, früher nannte sich das ARGE, heute nennt sich das Jobcenter. Wie kam es denn zu der engeren und langfristigeren Verbindung mit dieser segensreichen Institution?
Ja, die Kölner Verkehrsbetriebe konnten mich nicht gebrauchen. Vermutlich, mir hat ja mal der Leiter dieses Fahrausweisprüfdienstes ein Lob ausgestellt, bitte weiterreichen an Herrn Dressler, hervorragende Arbeit. Er hatte sich einmal genauer angesehen, was ich dort gemacht hatte. Ich habe korrekt gearbeitet und ich habe das auch immer wieder vertreten. Ich werde die Leute korrekt kontrollieren und wenn dabei nur 3 oder 4 oder 5 Leute pro Tag herauskommen, das ist mir gleichgültig, ich werde korrekt arbeiten. Ich verkörperte also den Typus eines Fahrausweisprüfers, den man offenbar in der damaligen Zeit bei den Kölner Verkehrsbetrieben einfach nicht haben wollte. Ich wurde also wieder freigesetzt. Ich wurde arbeitslos. Dann war ich zunächst ein Jahr bei der sogenannten Agentur für Arbeit Köln und bin dann übergegangen zum sogenannten Jobcenter Köln.
Ja, was haben Sie denn da so an schönen, ja, wie soll ich sagen, Formen von Zuwendung dieser Einrichtung erlebt? Hat man versucht, Ihnen zum Beispiel einen akademischen Job zu verschaffen oder wie sind Sie denn da so?
Nein, überhaupt nicht.
Aufgenommen worden?
Mir hat in dem letzten persönlichen Gespräch, das wir führten, mein sogenannter persönlicher Ansprechpartner, auf den Kopf zugesagt, ich würde sie auch zum Putzen einteilen. Ich darf hier sagen, dass ich Kunsthistoriker mit den Nebenfächern klassischer Archäologie und Ägyptologie und dem akademischen Grad eines Magister Artium bin. Das entspricht einem Diplom. Ich bin Mitglied mehrerer altertumswissenschaftlicher Vereinigungen und bin der Verfasser von 8 Büchern. 3 davon habe ich selbst publiziert. Und mein persönlicher Ansprechpartner hatte mir bereits verschiedene Vermittlungsvorschläge zugesandt. Und als er mich dann persönlich vorgeladen hatte, sagte ich eben auf diese Vorschläge angesprochen zu ihm, im Sinne von Lob und Kritik, diesen einen Vorschlag hätte ich doch als sehr passend empfunden, doch über den anderen Vorschlag, Produktionshelfer in der Stempelproduktion, hätte ich mich sehr gewundert. Und daraufhin sagte mir mein sogenannter persönlicher Ansprechpartner, Alternativbezeichnung Integrationsfachkraft, ich werde Ihnen nur noch Helferjobs vorschlagen, und auf meinen Protest hin hat er dazu gesetzt, ich würde sie auch zum Putzen einteilen. Und diese Einstellung hat er dann eindrucksvoll bestätigt, indem er mir als nächstes 5 sogenannte Vermittlungsvorschläge zusandte, von denen der eine lautete, ich zitiere wörtlich, also so gut ich das jetzt aus dem Gedächtnis kann, Obst und Gemüse putzen und schälen mit Messer und Maschine auf Anweisung, Schrägstrich, Maschine reinigen auf Anweisung, Schrägstrich, Räumlichkeiten reinigen auf Anweisung. Zitat Ende. Ich habe mich natürlich auch dort beworben und habe mir überlegt, wie kann ich mich dort mit Aussicht auf Erfolg bewerben, wenn ich Kunsthistoriker mit den Nebenfächern klassische Archäologie und Ägyptologie und so weiter und so fort und Buchautor bin, welcher Arbeitgeber wird so einen auf eine solche Stelle setzen? Die Bewerbung war im Grunde genommen aussichtslos. Aber ich musste mich natürlich bewerben, denn bei diesen sogenannten Vermittlungsvorschlägen handelt es sich ja um Angebote, die man nicht ablehnen kann. Das heißt, ich war verpflichtet, mich darauf zu bewerben, und mein persönlicher Ansprechpartner hatte mir auch zuvor bereits schriftlich per E-Mail gedroht, sollte ich mich wieder so bewerben, dass der Arbeitgeber dankend abwinkt, werde er nicht umhinkommen, eine Sanktion gegen mich zu prüfen. Das heißt, mir wurde angedroht, dass, wenn ich mich nicht so bewerbe, dass ich dort auch angenommen werde, ich sanktioniert würde. Und wie das auszusehen habe, dass ich mich mit Erfolg bewerben könnte, das hatte er mir bereits in diesem persönlichen Gespräch gesagt. Wörtlich hat er gesagt, Sie hätten Ihre Qualifikationen verschweigen müssen. Das heißt, mir wurde gesagt, ich solle gegenüber einem potenziellen Arbeitgeber meine Qualifikationen verschweigen und mir auf diese Weise einen Job als Helfer erschleichen, um dem potenziellen Arbeitgeber eine Steilvorlage für eine fristlose Kündigung zu liefern. Und danach wäre ich dann ein Kunsthistoriker mit den Nebenfächern klassische Archäologie und Ägyptologie und dem akademischen Grad eines Magister Artium, der fristlos gefeuert wurde, weil er sich eine Helfertätigkeit erschlichen hätte. Das ist das, was man dort von mir verlangt. Und diese Herren nennen sich wohlgemerkt persönliche Ansprechpartner und Integrationsfachkräfte.
Ja, worin besteht denn nach Ihrer Auffassung die Rationalität oder Logik solcher Methoden, oder?
Da ich mich nicht mit Aussicht auf Erfolg bewerben kann, denn spätestens im persönlichen Vorstellungsgespräch würde ja herauskommen, dass ich für die Stelle nicht geeignet bin, kann ich diese Vorschläge eigentlich nur als Methode deuten, den Bezug von Arbeitslosengeld II so ungemütlich wie nur irgend möglich zu machen, um mich aus der Leistung zu drängen. Dort will man mich aus der Leistung drängen, und zwar egal wohin. Ob in die Selbstständigkeit und den nachmaligen Absturz oder in den Selbstmord oder wohin auch immer, das ist denen egal, die wollen mich aus der Leistung drängen. Die bauen mir immer wieder goldene Brücken ins Nirvana.
Roland Berger, der ja doch in gewisser Weise einflussreich mitgewirkt hat an der Konstruktion von Hartz IV, hat mal in ein Papier geschrieben in Vorbereitung dieser sozialpolitischen Reform. Die sogenannten Transferempfänger, also Leistungsempfänger, seien ja früher die Treiber gewesen der Institutionen, der sozialen Institutionen. Sie müssten jetzt aber zu den Getriebenen werden. Korrespondiert das so ein bisschen mit Ihrer Erfahrung, dass man da wie ein Hase im Kugelhagel vor sich hergetrieben wird?
Ja, es werden natürlich auch immer wieder Auflagen gemacht, deren einziger Sinn und Zweck darin besteht, eine Sanktionierung im Falle der Nichtbefolgung zu begründen. Es werden die unsinnigsten Auflagen gemacht. Und ich habe in meinem Buch geschrieben, das ist meine Einstellung, es gibt andere Leute, die andere Einstellungen haben, wenn die von mir verlangen, dass ich im Winter vor dem Jobcenter nackt einen Handstand mache und meine BG-Nummer in den Schnee pinkel, dann werde ich auch das noch tun. Ich gebe denen nicht die Chance, mich zu sanktionieren. Ich verhalte mich immer konform. Das führt natürlich manchmal dazu, dass ich vor lauter Erfüllen von unsinnigen Auflagen keine Zeit mehr habe, um sinnvolle Bewerbungsaktivitäten zu erfüllen. Manchmal bleibt noch genügend Zeit übrig und dann ergibt sich so eine Art kontrollierter Schizophrenie. Auf der einen Seite muss ich den Unsinn machen, der vom Jobcenter von mir erwartet wird, nur um keine Leistungsminderung zu riskieren. Und auf der anderen Seite muss ich natürlich aus wohlverstandenem Eigeninteresse sinnvolle Bewerbungsaktivitäten entfalten.
Das alles klingt ja, also ich sag mal, für den Außenstehenden doch deutlich nach Degradierung. Empfinden Sie das auch so und sehen Sie ein System dahinter?
Ja, natürlich steckt da ein System dahinter und das habe ich ja vorhin schon umrissen, als ich sagte, dass das System so ausgerichtet ist, dass der Leistungsbezug möglichst unangenehm gestaltet wird.
Hat das aus Ihrer Sicht irgendeinen sozialpolitischen Sinn? Was will man damit denn erreichen? Einfach Leute schikanieren, das ist doch irgendwo...
Es spricht sich natürlich herum, wenn im Hartz IV, also im Arbeitslosengeld II-Bezug, Menschen schikaniert werden und die Hemmschwelle, einen Antrag auf Arbeitslosengeld II zu stellen, wird natürlich höher, wenn solche Geschichten kursieren. Und diejenigen, die notgedrungen in einem solchen Bezug sind, sehen natürlich dann zu, dass sie aus dem Bezug wieder rauskommen, um sich nicht täglich von diesen Gaga-Behörden schikanieren zu lassen. Und ich habe es in meinem Buch mal so formuliert, irgendwann erscheint selbst das Reinigen von Brennstäben im Atomkraftwerk als erbaulicher, als sich täglich von dieser Behörde schikanieren zu lassen.
Sie erwähnten das Buch, vielleicht können Sie den Titel noch mal kurz sagen.
Der Titel des Buches ist Die Unfreiheit des Arbeitslosen, 4 Jahre im Kölner Harzodrom. Und dieser Titel und der Untertitel korrespondieren mit dem Fahrausweisprüferbüchlein. Das heißt ja, die Freiheit des Fahrausweisprüfers, 2 Jahre im Kölner Kontrolldienst und das Buch über die Agentur für Arbeit Köln und das Jobcenter Köln heißt dann eben Die Unfreiheit des Arbeitslosen, 4 Jahre im Kölner Harzodrom, wobei ich den Begriff Harzodrom selbst geprägt habe. Ich habe vorher im Internet recherchiert, den Begriff gab es noch nicht, dann konnte ich ihn verwenden und mittlerweile kann man diesen Begriff als Suchbegriff eingeben und man stößt dann garantiert auf mein Buch.
Was glauben Sie denn, was man machen kann, um aus der Unfreiheit des Arbeitslosen, vielleicht wieder zur Freiheit zu finden?
Ich sehe auch in meinen Büchern eine Chance, wieder auf einen guten Weg zu kommen. Ja. Und ich habe am Schluss sogar schon fast eine Einstellung bekommen, dass ich sagte, toll, dass die mir wieder so einen Quatsch auftischen. Das lässt sich ja literarisch hervorragend verarbeiten.
Also könnten Sie den Herrschaften ja eigentlich danken, sozusagen als literarische Vorlage.
Ja, ich habe schon immer die Befürchtung gehabt, eines Tages kommen die zu mir, halten die Hand auf und sagen, wir wollen jetzt ein bisschen beteiligt werden, denn wir verlangen Urheberrecht für den Quatsch, den du da protokolliert hast. Ich habe ja nun, weil mir dieses Arbeitslosenbuch besonders wichtig war, eine Aktion gemacht, dass dieses Buch 8 Wochen lang als E-Book umsonst zu haben war und im Anschluss nur 4,99 Euro kostete. Hm. Ich möchte, dass möglichst viele Leute dieses Buch lesen und sich damit auseinandersetzen. Insbesondere spreche ich mit der Art, wie ich schreibe, auch ein gebildeteres Lesepublikum an. Es sollen sich alle mal vor Augen führen, was es bedeutet, in unserer Gesellschaft arbeitslos zu werden.
Dann könnten wir vielleicht jetzt, soweit das in der akustischen Form präsentiert wird, nochmal, soweit es möglich ist, aus dem Kopf die Adresse, wo man das Buch dann bekommen kann, nennen.
Also die beiden Bücher, über die wir heute gesprochen haben, können in jedem Buchgeschäft bestellt werden. Ja. Man braucht im Grunde genommen nur meinen Namen, N.O.G. Dressler, den Buchhändler zu nennen. Und dann guckt er in seinem Computer nach und wenn er den Namen eingibt, hat er auf seinem Schirm sofort dann die 3 von mir selbst veröffentlichten Buchtitel.
Gut, das dürfte ja zu machen sein. Ja, dann danke ich erstmal bis hierhin.
Ja, ich danke Ihnen.
Bis zum nächsten Mal.